Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alarma Pyjama. Mein Name ist Aurel Merz. Mann, ihr Lieben, ich habe neue Dummheitslevels erreicht. Ich bin so verpeilt, das, man merkt also jetzt, es geht uns ja wahrscheinlich allen so, ne? Wir schütteln das Jahr so langsam ab, wir versuchen ja runterzukommen, ne? Wir wissen ja gar nicht mehr, wo ist unten, wo ist oben. Das Jahr geht zu lang. Ich meine, nur der Winter vom Jahr geht zu lang. Ich bin nämlich gestern hier im Büro gewesen und bin dann irgendwann um 4 nach Hause gegangen. Und dann kam ich zu Hause an und wusste nicht mehr, warum ich eigentlich nach Hause gegangen bin. Und dann hat mir der Producer Dodo geschrieben, ja, weil ich ihm zu Hause einen Podcast aufnehmen wollte. Dann habe ich gesagt, danke, dass du mich daran erinnerst, warum ich überhaupt hier bin. Und dann wollte ich einen Podcast aufnehmen, habe ich aber meinen Laptop im Büro verlassen. Dann bin ich jetzt ganz früh morgens am Freitagmorgen für die Alarma Pyjamis zurück ins Büro gefahren, um dann da den Podcast endlich aufzunehmen. Viel zu früh, ne, bevor alle anderen hier sind. Um dann natürlich zu merken, dass ich mit dem Equipment, das ich dann mitgebracht habe, gar nicht aufnehmen kann, weil ich meinen Schlüssel vergessen habe wieder zu Hause. Dann habe ich hier mein ganzes Team, habe ich alle angeklingelt und gesagt, hallo, ihr Schweine, wo seid ihr? Und dann hat sich Producer Dodo erbarmt. Producer Dodo musste wegen mir früher aus seinem warmen Bett in die Mine hier zum Schürfen kommen, früher auf Arbeit kommen. Und deshalb großer Applaus für Producer Dodo an dieser Stelle. Ich sag's euch, gestern dachte ich noch, ich werde nie in meinem Leben mehr krank. So fit fühle ich mich, so gesund fühle ich mich. Und heute ein Häufchen Elend. Es ist kaum etwas mehr übrig von mir. Folgendes, diese Folge wird präsentiert von der Nobody Tour. Ja, es ist raus. Ich gehe nächstes Jahr mit einem neuen Programm auf Stand-Up Tour. Und zwar in verschiedensten Städten, die da sind. Ich habe viel zu früh angefangen. Ich muss einfach noch mal gucken, wo ich denn überhaupt auf Tour gehe. So, hier sind sie. Ich gehe auf Nobody-Tour. Ich gehe erstmal Berlin am 8.9., 13.9. in Stuttgart, 19.9. Hamburg, 25.9. Köln und 28.9.24 in München. Die Nobody-Tour, ein neues Programm. Dann klären wir mal, wer ist denn dieser androgyne Nobody, der über die großen Denker unserer Vorzeit wie Loriot urteilt, bla bla bla, whatever. Och, da bin ich ja auch schon wieder, ne? Erst habe ich im Spiegel ja, ne, gab es ja den Spiegelartikel, wo ich über Loriot mit dem Spiegel zusammengeguckt habe. Und jetzt habe ich ja was viel Schlimmeres gemacht. Jetzt habe ich ja anscheinend Mario Barth für seine Genderkritik kritisiert. Habe ich auf Instagram, da habe ich ein kleines Video auf Studio auf mehreren Plattformen gelandet. Da habe ich nämlich gefragt, der regt sich auf, der Mario. Der Mario, der stammelt. Mario Barth, der ärgert es nämlich. Da hat er nämlich gesagt, dass es ihn wahnsinnig macht, dass das mit dem Gendern und dass eine Genderbeauftragte zu ihm ins Büro kam und die Leute toben, weil die Leute lieben es, wenn Mario Barth nicht gendern will, die lieben das. Also das, da fühlen die sich dann auch befreit, anstatt einfach zu sagen, so scheißegal, wer will, macht's, wenn wer will, macht's nicht. Naja. Und dann habe ich gestern, krieg ich so eine Google-Eilmeldung und dann, ich meine, dann kriege ich so eine Google-Eilmeldung und dann steht da drin, Beef. Und da wurdet ihr nämlich mit reingezogen. Hier. Beef, Aurel Merz versus Mario Barth. Und dann war die Headline ist, Aurel Merz fragt, wer sich, Aurel Merz, wer lacht da, wenn Mario, oder wer klatscht da, wenn Mario Barth irgendwie gegen Gendern hätte. Und dann 11 Antworten von Aurel Merz Fans. Und die gucken wir uns doch jetzt mal an. Weil das da ist dann irgendwie hier durch hier. So, 11 Antworten auf die Frage, wer Mario Barth gut findet. Ach, das war nicht meine Frage. Guck mal, das ist es wieder. Ne, hier BuzzFeed und TZ und so. Wieder Stress machen. Ich frag nicht, wer ihn gut findet. Ich habe gefragt, wer über den genau diesen Satz lacht. Guck mal, die Leute, die wollen Stress machen. Die wollen, dass Mario Barth und ich, dass wir uns hier am Netto treffen und uns erstmal so richtig die Augen blau klatschen. Ja? Das wird alles immer so gesponnen als Beef und würde man, ich habe nicht gefragt, wer ihn gut findet. Klar frage ich mich das auch. Ich meine, aber darum geht's hier nicht. Es ging darum, wer über diesen scheiß Witz lacht. Okay. Und hier haben sie dann die Auflistungen von meiner Community aufgezählt. Und da ist es einmal. Das Klatschen im Hintergrund war Söder. dass im Publikum sind alle unsere unangenehmen Tanten und Onkel, die wir an Weihnachten sehen und denken, oh, bitte nicht. Ja, kann gut sein. Alle Frauen im Publikum, die klatschen, patriarchales Stockholm-Syndrom. Aha, da hat jemand Intelligentes kommentiert. Dann die 4. Ich hatte das Gefühl, das sind alles AfD-Wähler im Publikum. Ja, das mag wohl so sein. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Sein Publikum assoziiere ich irgendwie mit Menschen, die Bild abonniert haben und hauptsächlich nur Überschriften lesen. Das mag wohl so sein. Ich finde es auch krass. Ich habe mehrfach das Kommentar gelesen, dass viele geschrieben haben, so, dass sie sich dafür schämen, dass sie Mario Barth in ihrer Kindheit lustig fanden. Und ich denke mir aber auch, ich fand auch voll total viele, also ihn jetzt nicht, aber weil meine Eltern schon indoktriniert haben, dass er scheiße ist. Oder aber viele Comedians, die man so als Kind lustig fand, ne, wo man mal gelacht hat, die findet man heute gar nicht mehr lustig. Da wird natürlich auch krass, wie viele Kinder dann jetzt auf die Nobody-Tour nächsten September kommen, Tickets auf aurelmerz.de, und dann sagen werden, ach, in 20 Jahren sagen wir, den finde ich gar nicht mehr lustig. Und das ist für mich okay. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Kind auf der Tour beim Stand-Up gesehen. Also doch, neulich war ein Kind da. Der hat dann zu mir gesagt nach der Show, er hat sich ein Foto geholt und dann hat er gemeint, ja, seine Mutter hat ihn gezwungen mitzukommen und er dachte, es wird übelst scheiße. Aber er hat so viel gelacht. Und das, da war ich ein bisschen stolz drauf. Fand ich aber auch cool, zu jemandem zu kommen und zu sagen, ich dachte, es wird scheiße. So, das Lachen ist eingespielt, oder? Ich frage mich einfach, wer geht überhaupt noch zu Mario Barth? Blablabla. Wieso sind da so viele Leute? Ist das Photoshop? Nein, Mario Barth ist ein riesen fucking Star. Das darf man auch nicht vergessen. Ich werde nie in meinem Leben im Olympiastadion spielen. Ich werde nie in meinem Leben da rankommen. Und das ist auch klar, weil die Leute dann immer, Volk gibt ihm recht. Ja, er gibt ihm recht. Wenn man das definiert, also dann gibt er ihm recht. Und dagegen argumentiert niemand an. Aber das ist genauso wie das zu argumentieren, dass die Mehrheit, also dass die Masse, also dass, ne, dass die Masse immer das Wertvollste ist. Ja, also es ist nicht, es ist natürlich gesellschaftlich, es ist natürlich, so funktioniert es halt bei Wahlen, zu sagen, ja, klar, wofür sich die Mehrheit entscheidet, das ist quasi der Konsens, dem man sich unterwerfen muss. Das ist nun mal so, aber gerade bei Kunst oder so, sage ich mal so, dass die Mainstream-Meinung jetzt nicht immer die ist, der ich zum Beispiel vorhabe, mich zu unterwerfen. Und meine Pyjamas schon gar nicht. Parteitag der AfD. Ja. Naja, gut. Der Mario. So. Was geht noch? Was ging diese Woche? Ich bin, wie gesagt, also ich laufe hier auf letzter Rille. Ich dachte irgendwie der Dezember. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das alles schon vorbei ist. Aber irgendwie sind jetzt noch so viele Sachen, die man entscheiden muss. Und da möchte man auch gar nicht jammern, weil es ist ja alles ein Luxus. Wo wir beim Thema Jammern sind. Ich bin manchmal bin ich ganz irritiert. Also ich möchte ja auch jetzt nicht mich an einer Person festhalten, aber neulich habe ich in so einer Insta-Story gesehen, sagen wir es, wie es ist, von meinem Nachbarn, und auch da möchte ich jetzt nicht zu definiert werden. Auf jeden Fall hatte er sich geärgert, dass eine Fluggesellschaft irgendwas verkackt hat, ne? Und dann so einen wütenden Post gemacht und so, das ist so peinlich und so schlimm, und wie gesagt, nichts gegen die Person persönlich. Da ist jo, und die getaggt und die dann beschimpft und in seiner Story und so. Na, ich auch, weil so, das ist eine Freiheit! Und ich habe das dann gesehen und die war dann nach 24 Stunden später immer noch online. Und wenn man nüchtern auf sowas schaut, also man kennt das ja, dass, ne, also ich habe das auch, man kriegt im Kaffee, kriegt man statt einer Hafermilch eine Kuhmilch. So, es sind so, oder man kommt nicht dran, obwohl man eigentlich schon in der Schlange stand, oder weißt du, Dinge gehen schief. Oder bei der Deutschen Bahn, da haben sie das Ticket nicht storniert, whatever. Und das sind ja große Institutionen oder auch Firmen. Und natürlich machen die Fehler. Und oftmals sind diese Fehler, klar, das System kann scheiße sein, die Struktur des Unternehmens kann scheiße sein. Und das ist bei der Deutschen Bahn, ist es ja wirklich auch einfach ein Schienenausbau, also ein infrastrukturelles Problem, dass das schiefgehen kann. Aber oftmals, also wenn zum Beispiel irgendwie was verloren geht, ein Gepäck verloren geht auf dem Flug oder so, dann sind das ja manchmal auch Einzelfehler, ja. Und Fehler passieren. Und ich finde es dann immer faszinierend, wenn man so 24 Stunden später seine Beschwerde quasi immer noch so öffentlich hat, weil in dem Rage-Moment kann ich schon nachvollziehen, also es gibt es auch öfter mal, gerade in den USA, Tom Segura, so ein amerikanischer Comedian, hat sich auch über irgendwas aufgeregt. Und oftmals, wenn man sich über so Einzelfehler, auch wenn die großen Unternehmen passiert, so kurz aufregt und dann denkt, ja, der Post ist jetzt das Richtige, dann kann ich das noch nachvollziehen. Aber ich finde es immer faszinierend, wenn man diesen Hass, diese Wut und dieses vor allem sich selbst so wichtig nehmen, so lange quasi fühlt, dass man das einfach auch nicht löscht. Also, dass man der festen Überzeugung ist, man ist persönlich so wichtig, dass man jetzt diese Institution so öffentlich attackieren muss. Und das kommt immer, ich meine, das kommt aus Stress, aber es kommt irgendwie auch ein bisschen von so einer Verschiebung der Realität. Weil, ey, vielleicht hat da eine Person es halt einfach verkackt, ne? Vielleicht war die genauso verpeilt wie ich heute. Und natürlich kann man dann schon, wenn sich sowas häuft oder so, muss man sich auch beschweren. Ich meine, ich bin immer zu faul, mich für irgendwas zu beschweren. Ich meine, ich habe auch schon mal über die Vodafone mich abgekotzt irgendwie öffentlich und so. Aber eigentlich, ja, ich glaube, eigentlich sollte man irgendwie so reflektiert genug sein, dass man selbst gar nicht so wichtig ist, als dass dieses öffentliche, vor allem halt auch von öffentlichen Personen, sich echauffieren über solche Institutionen, als würde das wirklich Sinn machen. Also klar, wenn es jetzt irgendwie um sowas wie wirklich Rassismus oder irgendwas geht, der einem da widerfährt, klar, dann muss man laut sein. Aber ich glaube, wenn es so einzelne Fehler sind, wie dass irgendwas verschlampt wurde, dann ist das tragisch für dich. Aber irgendwie erwarte ich mittlerweile von Leuten einfach, dass die reflektiert genug sind, zu checken, dass sich die Welt nicht um sie dreht. Tudum. Apropos die Welt nicht um sich dreht. Wisst ihr, ich habe immer das Gefühl, dass Autofahren, das Wichtigste für Menschen ist, dem Straßenverkehr ihren Willen aufzudrängen. Zum einen, ich bin ja eigentlich immer auf der Seite der Radfahrenden, aber erstmal viele Radfahrende fahren so aggressiv Fahrrad, dass man sich wirklich fragt, ob den jemanden auch den Willen aufzudrängen wichtiger ist als ihr eigenes Leben, weil das ist ja dann irgendwie immer doch sehr, sehr gefährlich, was da passiert. Aber auch Autofahrende benehmen sich, die Menschen sind eigentlich nette Leute, aber sobald Menschen in ein Auto steigen, werden sie zu gottlosen Wichsern. Wie jetzt würde dieser paracelsische Käfig des Autos, sobald man quasi in diesen Transformer steigt, wandeln sich die Leute in richtige Wichser. Ich check das, ich kann es sogar nachvollziehen. Ich habe auch das Gefühl, mein Blutdruck steigt immer ein bisschen, sobald man ins Auto steigt. Deshalb ist es eigentlich ganz gut, wenn man kein Auto steigt. Ich habe Gott sei Dank noch nie ein Auto besessen, aber manchmal hole ich mir so Leihwegen. Aber das verändert einen irgendwie. Ich weiß auch nicht, was es ist. Ist es der Motor und kann man das überhaupt kontrollieren? Ist es wirklich die Macht dieses Stahls, dass man plötzlich irgendwie denkt, man muss ganz schnell von A nach B sein? Bei mir ist es tatsächlich auch viel Ungeduld. Ich fahre jetzt auch wirklich nicht schlimm Auto. Wirklich gar nicht. Aber ich merke halt, ich bin halt ungeduldig und ich hasse Autofahren und ich will da eigentlich auch schnell wieder raus. Und vielleicht ist es das, was mich dann so was einen so leicht verändert. So, jetzt wo wir uns Richtung Weihnachten bewegen, ist es eigentlich Zeit, auch mal ein bisschen die Nächstenliebe kennenzulernen. Sonntag war ich essen bei meinem Onkel und dann habe ich mit meinem Onkel einen Brezeltest am Schloss Charlottenburg gemacht. Bei meiner ganzen Familie bei meinem Onkel essen, aber wir sind dann noch auf den Weihnachtsmarkt gegangen und kam sehr, sehr gut bei euch an. Also wirklich, das ist ja auch der Eichhörnchen-Onkel, Onkel Richie, der Eichhörnchen-Onkel, der hatte, als er noch woanders gewohnt hatte, hat er nämlich wahnsinnig viele Eichhörnchen in seinem Garten quasi angefüttert und das war dann wie so ein riesen Spielplatz mit auf der Terrasse mit Eichhörnchen. Die sind überall, die hatten da ihre Wege und Routen und die hatten säckeweise Nüsse überall rumliegen. Gibt's dazu ein Story-Highlight bei mir? Ich weiß es nicht. Und das war, der war total Eichhörnchen-Fanat, dann hat er sogar einen Kalender über seine Eichhörnchen gemacht, also komplett. Vor allem, er war eigentlich nie so, also seine Tierliebe dann eigentlich so tatsächlich ja, später entdeckt. Und dieser Onkel, mit dem war ich auf jeden Fall auf Weihnachtsmarkt einen Brezeltest gemacht und das, ich habe es geliebt, also wirklich, ich habe mich totgelacht, ich habe meinem Papa dann die Kommentare vorgelesen, das ist quasi sein Zwillingsbruder, da habe ich die Kommentare vorgelesen, die denn die Leute da über und meinen Onkel Richie geschrieben haben und es ist halt uns, also da an der Stelle Shoutout, danke für die Kommis, es ist wirklich geil, Onkel Richie, bester Mann, oh mein Gott, der Onkel ist ja herzig. Danke, danke für die ganze Liebe. Grüße von meinem Onkel. Aber ja, da ist noch ein Schwabe, der die Brezel noch strenger bewertet als ich. Also ich werde ja schon immer gesagt, dass ich die Brezel zu hart bewerte. Aber mein Onkel, ne? Der hat der Brezel dann einfach mal aus der Hüfte einen Punkt gegeben. Straight out of the gate, sagt er so, ein Punkt, nee, nix, sagt er. Dann sagt er so, nee, nix, ich geb dir nix. Und dann sagt er, okay, eins. Dann sag ich, okay, ich gebe zwei. Dann sagt er, na gut, eineinhalb. Ja, ist nochmal ein ganz anderes Kaliber, sag ich noch, ne? Also die erste Generation von meinem Prototyp, ne, die ist noch härter. Also da seid ihr noch Glück, ich bin noch ein herzlicher Brezelbewerter. Naja, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Das ist eh so, boah, ich weiß auch nicht, ey. Ich wollte keine Öffentlichkeit machen, ich wollte keine Videos mehr produzieren, wollte mich ausloggen, ich wollte einfach mal eine Pause machen, weil dieses ständige irgendwie präsent sein und so, das ist auch tatsächlich, muss man sagen, das ist auch irgendwie über die Jahre dann auch manchmal viel, ist einfach so. Ich kann es aber irgendwie auch dann doch nicht und dann habe ich auch irgendwie doch einfach zu viel Spaß dran und es ist dann irgendwie doch auch mein Hobby und dann ist der Dezember halt doch nicht so entspannt geworden und fuck it, Alter, ich liebe Brezeltests, es macht so Spaß, Brezeln zu bewerten und deshalb wird Brezeltest, don't stop, you can't stop, we gonna shine until our hearts stop, Brezeltest geht immer weiter. Mm. So. Hey, was mal, wir viel zu wenig besprochen haben in letzter Zeit. Wir hatten ja eigentlich hier mal diese, ich weiß gar nicht, ich muss es immer wieder dazu sagen, weil wir wollen hier ja auch nicht in so eine Mobbing-Ding reinkommen. Erstens, Schönheits-OPs ist scheißegal, wer was macht. Wir finden es alles super, wir feiern das alles, wir lieben es, okay? Jeder soll wirklich einfach nur machen, was er will und was ihn glücklich macht. Und wenn man sich dafür das Gesicht zum Leguan operiert, dann operiert man sich das Gesicht zum Leguan. Und auch ich werde mir vielleicht mal das Gesicht zum Leguan operieren, auch ihr. Oder wir machen das alle gemeinsam. Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Vielleicht erkennt man uns Pyjamis einfach daran, dass wir uns einfach, wie gesagt, dass wir uns die Ohren dahin machen, wo die Augen sind und andersrum. Aber eine Person, bei die einfach die härteste ist, was das angeht, also den Gesicht mich immer weiter fasziniert und wo ich auch nicht loslassen möchte, ist Zac Efron. Also unser Star aus dem High School Musical, er sagt ja, er sei irgendwie hingefallen und das sei eine medizinische OP gewesen. Und da habe ich, ehrlich gesagt, ich bin ja gutmütig, habe ich auch erstmal geglaubt. Aber das ist mittlerweile, das ist wirklich, der sieht so anders aus. Und auch nicht, ich, wie gesagt, wir urteilen nicht, wir sagen nie, in diesem Podcast sagen wir nie, dass jemand schlecht aussieht. Aber wir sagen schon auch, wenn jemand besonders aussieht. Und Zac Efron sieht wirklich mittlerweile aus wie so ein Autoreifen. Und was mich freut, warte mal, Zac Efron, ihr müsst mal googeln, Zac Efron, der spielt jetzt in so einem neuen Wrestler-Film mit, also der spielt irgendeinen so Wrestler und der Look ist flawless, Alter. Es ist, also, gib mal einen Zac Efron Wrestler. Erstens, was ist der, der hat so viele Muskeln. Der, my man, er hat auch so ein Belly, also alles und dann die Frisur und dann eben dieses neue Gesicht, ja, was ja eigentlich aussieht wie eine Karikatur von einem echten Menschen, aber no judgment. Bitte googelt es einfach. Zac Efron Wrestler. Dazu muss es mal Memes geben. Das ist. Ich komme nicht drauf klar. Das ist ja so geil. Der sieht so. Was ist das? Also ich habe auch das Gefühl, der hat sich komplett neue. eine neue Hautstruktur, so eine ganz dicke Haut. Da bewundere ich übrigens immer. Es gibt ja viele so Männer, vor allem, die haben sehr dicke Haut. Okay, wisst ihr, was ich meine? Wo man so das Gefühl hat, da könnte ich jetzt nicht mit dem Brotmesser durchschneiden. Ich habe so, wo man so richtig so Wind gegerbt. Fußballer haben das oft. Schweinsteiger, Basti Schweinsteiger. Auch mal Basti Schweinsteiger googeln. Basti Schweinsteiger oder wie man sagt, Matthias Schweinsteiger. Ich finde, der hat dicke Haut. Ja, das wirkt, als wäre der so kugelsicher. Und glaubt ihr, das kommt von Wind und Sonne, weil man da immer so auf dem Fußballplatz steht? Oder wie kriegt man so dicke Haut? Ich weiß auch gar nicht, ob das richtig ist, wie ich das beschreibe. Ich habe das Gefühl, dass man da sagt, dass da vielleicht die Haut ein Zentimeter dick ist. Kugelsicher. Der sieht, Basti Schweinsteiger und Zac Efron, die haben kugelsichere Gesichter. Oh, wisst ihr, wer auch noch kugelsicheres Gesicht hat? Axel Schulz. Mal kurz Axel Schulz googeln. Das ist doch so ein Boxer. Ja, absolut. Absolut kugelsicheres Gesicht. Da kannst du draufklotschen, da passiert gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist, weil die einfach sehr viel, ich weiß, vielleicht wurden die als Kind viel mit so Kieselsteinen beworfen. Wo man dann sich auch die Haut, weil der menschliche Körper, das wissen viele nicht, der passt sich ja auch an. Ja, das ist ja, man denkt immer, das ist die Evolution, das braucht nur Millionen von Jahren, aber manchmal ist es einfach nur eine Viertelstunde im Wind stehen und zack, hast du eine viel, viel dickere Haut. Ja, gefällt mir. In letzter Zeit, ich habe, was seid ihr eigentlich auf Blue Sky, Leute? Ich habe Blue Sky, es ist heute, hat's ja, Threads wurde ja, ist ja gelandet, ne? Threads, das Instagram Blue Sky habe ich jetzt gerade mir in dieser Sekunde mal runtergeladen, weil X ist ja nichts mehr. Und was geht denn da? Ich verstehe, ich finde auch immer so, wie viele Social Networks sollen wir denn noch machen? Also es ist ja, ich komme auch gar nicht mehr mit, ich weiß gar nicht mehr, wofür mache ich noch Content? Aber jeder macht dann doch immer mit. Also aktuell bin ich ja auf TikTok, ja, YouTube bin ich nicht wirklich, also bin ich, aber das, also da kommen halt Videos, aber ich mache da nichts. Aber TikTok, hey Leute, passt mal auf, folgt mal dem Aurel Merz YouTube, ich werde der jetzt alle Brezeltests, vielleicht auch längere Brezeltest-Videos machen. Ihr merkt schon, machen wir einfach mehr statt weniger. Auf jeden Fall werde ich die deshalb halt mal auf Blue Sky droppen. Nee, auf YouTube werde ich die Brezel-Videos droppen, weil die da sind einfacher anzuschauen, falls irgendjemand mal Brezel-Videos bingen will. Das werde ich die nächsten Tage angehen. Aber genau, ich bin auf Blue Sky, ich bin auf X immer noch, aber wie mache ich nichts. Ich bin auf TikTok, ich bin auf Instagram, ja, und dann halt ein bisschen so YouTube und jetzt halt noch auf Threads. Das ist doch scheiße, Alter. Ich habe mehr Social Networks als Freunde und Freundinnen. Das ist eh noch immer das Ding. Ich sag's, wie es ist. Seit ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken, auszugehen und so weiter. Ich bin ganz alleine. Hat sich rausgestellt, meine Friends sind alle. Nee, man wird unsozialer. Wir hatten jetzt Weihnachtsfest, auch von der, Winterfest haben wir es genannt, von der Firma, also auch Producer Dodo. Und wir haben von der Space Cabana, Josie, unsere Mitarbeiterin Josie, hat einen Quiz gemacht. Es war wirklich spaßig, aber wir waren auch Eisstockschießen, das war echt scheiße. Aber das Essen und so war nett. Und man merkt, ich sag's, wie es ist, wenn man, wie gesagt, andere kennen das halt nicht anders, weil sie nie irgendwie auch mal ein Glas Sektchen getrunken haben. Man möchte einfach instant nach Hause. Das macht mich wahnsinnig. Wisst ihr, ich habe es schon ein bisschen als meine Persönlichkeit gesehen, auch derjenige zu sein, der so diese Party instigiert, der dann sagt, jetzt geht's ab. Nee, komm, jetzt komm schon. Und wenn man damit mal aufhört, dann will man auch einfach immer nur nach Hause. Man will PlayStation spielen. Apropos, da müsste ich ein großes Geständnis ablegen. Ich bin wirklich mal gespannt jetzt, wie ihr das seht. Ich habe auch richtig Schiss, das jetzt zuzugeben. Ich habe eine PlayStation 5 und ich habe Hogwarts angefangen zu spielen, okay? Hogwarts Legacy, weil Producer Dodo hat das gespielt. Und J.K. Rowling ist ja eigentlich so eine richtige, also die hat die schönsten Bücher geschrieben. Ich liebe wirklich Harry Potter Bücher. Ich liebe es. Wir haben mir meine Kindheit wirklich, hat sie mir verschönt. Aber sie ist ja echt scheiße, so von ihrem Standpunkt. Und jetzt spiele ich halt dieses Spiel aus egoistischen Gründen und unterstütze damit quasi diese Frau. Und da möchte ich mich bei all denen, die von ihrer Hetze betroffen sind, entschuldigen. Aber es macht mir gerade echt Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ich habe jetzt auch den Crucio-Fluch gelernt. Also, dass ich habe quasi den verbotenen Fluch gelernt und den benutze ich auch. Also, ich bin jetzt ein dunkler Magier. Außen habe ich mich Schloss Slytherin angeschlossen. Und also, ich bin auch in dem Spiel quasi so, wie überhaupt die Aktion ist, dieses Spiel überhaupt zu spielen. Und ich weiß nicht, ob das okay ist. Also, Producer Dodo habe ich ein Jahr lang Turf genannt dafür, dass er das Spiel spielt und jetzt mache ich es selbst. Und man soll ja auch transparent sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch transparent ist. Also, dass man auch, ne, weil diese Leute immer, die tun immer alle so, als wären sie perfekt und so, aber es gibt halt eine Ambivalenz. Es gibt immer eine Ambivalenz und die muss man zulassen. Und man kann Ideale haben und es gehört halt zum Menschlichen dazu, dass man die auch ab und zu mal verrät. Und dann ist es wenigstens wichtig, dass man da nicht lügt, sondern transparent ist. Und deshalb, ey, Joanne K. Rowling, ich finde deine Ansichten scheiße, aber das Spiel finde ich gut. Und das hast du ja auch nicht alleine gemacht. Naja, in diesem Sinne, meine Lieben, wir haben jetzt hier, muss ich gleich raus, wir haben ein Brainstorming. Euer Boy hat eine neue Sendung gelandet. Ich erzähle noch nicht zu viel, aber es ist, wie soll ich sagen, ein großer Traum. Also tatsächlich, ich glaube, es ist mein letzter Traum gewesen. Ich glaube, das war ein Schwachsinn, Alter. Wie kann man so scheiße reden? Auf jeden Fall nein, ich habe einen großen Traum. Also ein Traum von mir geht in Erfüllung. Eine Art Projekt, wie ich sie schon immer machen wollte. Oder eigentlich wollte ich es nicht mal machen, aber dann wollte ich es wieder machen und jetzt bin ich einfach froh, dass wir es machen. Und daran gehen wir jetzt ans Arbeiten. Das kommt dann nächstes Jahr. Deshalb, genau, ihr werdet mich dann auch wieder öfter noch, werdet mich wahrscheinlich noch öfter irgendwo sehen, im Fernsehen. Und da freue ich mich drauf, dass produzieren wir auch hier mit meiner eigenen Firma. Das ist so aufregend, Mann. Naja, und ich muss jetzt endlich meinen Urlaub. Ich muss jetzt endlich mal entscheiden, wo ich in den Urlaub hingehe. Ich hoffe wirklich, es geht euch gut. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es ist nämlich wirklich, sonst macht das hier alles gar keinen Sinn. Ja, Weihnachten ist ja eigentlich immer, oder diese Weihnachtszeit, ob man jetzt Weihnachten feiert oder so, keine Ahnung, diese Dezember, Ende des Jahreszeit, wo man eigentlich immer ja so mal entspannen und runterkommen sollte, ist ja immer das Gegenteil. Man ist irgendwie so einem Stress ausgesetzt, es ist ja auch für viele Leute auch Stress, irgendwie Familie treffen zu müssen, es ist für viele auch Stress, Familie nicht treffen zu können, ob es sie nicht mehr gibt oder ob man sich mit ihr nicht versteht. All das ist psychische Belastung und sich von der zu lösen, ist wirklich nicht einfach. Und auch selbst wenn man seine Familie treffen möchte, aber es ist dann irgendwie dann immer doch immer kompliziert, weil Familie kompliziert ist. Es ist egal, wie man es macht. Ich habe das Gefühl, das Ende des Jahres ist einfach eine sehr aufreibende Zeit für die meisten Menschen und keine einfache Zeit. Und dieses I'm coming home, das ist halt eine Idylle, die nicht ganz da ist. Weil man fährt ja auch viele fahren jetzt in die alten Dorfkneipen zurück und dann sitzt ihr da in irgendeiner Fußgängerzone von irgendeiner deutschen Kleinstadt und merkt, ach fuck, deshalb habe ich es verlassen. Oder ihr merkt, fuck, ich hätte es verlassen sollen. Oder manche sind vielleicht auch einfach nur glücklich und auch das ist schön. Aber so oder so, es ist eine komplizierte Zeit und tut mir einfach den Gefallen, verliert nicht den Verstand, lasst euch nicht auf Gespräche ein, die euch nicht gut tun, die ihr nicht führen wollt, es sei denn, sie müssen getan werden. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ihr mit euren Kräften, sie einfach behaltet einfach, egal was passiert, die Nerven, okay? Nehmt eure Kräfte zusammen, passt auf euch auf und ich hoffe, wir hören uns vielleicht nochmal vor Weihnachten. Und ansonsten findet ihr mich auf Instagram oder eben, klar, wie gesagt, Flawless Tour, Nobody, die Flawless Tour ist vorbei, Nobody, komplett neues Programm. Ich hab's jetzt auch so Bock, Alter. Jetzt muss ich auch auf jeden Fall ziemlich viel wieder Stand-Up spielen, um das neue Programm zu perfektionieren. Naja, hey, ich hab euch lieb, Aurel out. Legt euch nochmal hin.